Damals war die Unterhaltungsindustrie noch völlig anders beschaffen als heute. In gewisser Weise war sie besser. Der Wettbewerb war einfacher und die Welt nicht so fragmentiert. Auf jeden Fall gab es ein mehrheitlich geteiltes amerikanisches Narrativ, das auf allgemeinen gesellschaftlichen Überzeugungen über bestimmte Tatsachen basierte. In vielfacher anderer Hinsicht war die Zeit schlechter. Zum einen gab es eine gleichgültige Toleranz für Respektlosigkeiten, die heute vollkommen inakzeptabel wären. Zweifellos war der Alltag für Frauen und Angehörige unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen wesentlich schwieriger als für mich. Aber selbst ich war in meiner Stellung am unteren Ende der Nahrungskette gelegentlich Opfer beiläufiger Übergriffe, für die Leute heute fristlos gefeuert würden. Hier ein Beispiel, das sehr gut die damalige Zeit widerspiegelt. Die Nachrichtensendung The Evening News wurde um 18 Uhr aus einem umgewandelten Ballsaal des alten Hotel des Artistes in der West 67th Street ausgestrahlt. Kaum dass die Kameras abgeschaltet waren, verließen der Nachrichtenmoderator Harry Reasoner und sein Bühnenmanager, ein Mann namens Whitey, das Studio und begaben sich in die Hotelbar, wo Harry jeden Abend einen doppelten Beefeater Martini Extra Dry auf Eis hinunterspülte. Eine meiner Aufgaben bestand darin zu warten, während der Produzent die Sendung überprüfte. Anschließend musste ich Harry und der Studio-Crew dann Bescheid sagen, falls irgendetwas aktualisiert oder geändert werden musste, bevor die Sendung in andere Zeitzonen ausgestrahlt wurde. Eines Abends, als Harry für seinen zweiten Martini bereit war, bat er mich, ins Studio zu gehen und den Produzenten zu fragen, wie die Dinge standen. Ich lief also in den Regieraum und sagte, Harry möchte wissen, wie es aussieht. Der Produzent musterte mich mit einem Blick, aus dem tiefste Verachtung sprach. Dann machte er den Reißverschluss seiner Hose auf, holte seinen Penis heraus und erwiderte, »Ich weiß nicht, sag du mir, wie es aussieht.« 45 Jahre später werde ich immer noch wütend, wenn ich an diese Szene zurückdenke. Wir haben inzwischen ein weitaus größeres Bewusstsein für einen fairen, gleichberechtigten und respektvollen Umgang am Arbeitsplatz entwickelt, aber es hat viel zu lange gedauert. Im Herbst 1974 sollte ich bei The Main Event mitarbeiten, einem Konzert von Frank Sinatra im Madison Square Garden, das ABC zur Hauptsendezeit live übertrug. Ich war der Studio-Supervisor vor Ort, was bedeutete, dass ich als Laufbursche für die riesige Bühnencrew zur Verfügung stehen musste. Das war ein begehrter Job und für mich persönlich eine tolle Sache. Mein Vater spielte auf unserem Plattenspieler endlos Songs von Frank Sinatra. Bis heute erinnere ich mich an das Bild, wie mein Vater im Wohnzimmer stand und Franks heiseren Gesang auf der Trompete begleitete. Mich im selben Gebäude aufzuhalten wie Sinatra, die Proben mitzuerleben und meinen kleinen Beitrag zu einer reibungslosen Produktion zu leisten, ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Der Höhepunkt ereignete sich einige Stunden vor Konzertbeginn, als mir ein Assistenzproduzent den Auftrag erteilte, loszugehen und eine Flasche Mundwasser zu besorgen und sie so schnell wie möglich in Mr. Sinatras Garderobe zu bringen. Ich rannte einige Häuserblocks bis zu einer Apotheke und kaufte die größte Flasche Listerine, die ich finden konnte. Dabei dachte ich die ganze Zeit, dass Frank Halsprobleme hatte und die gesamte Übertragung seines Konzerts auf meinen Schultern lastete. Nervös und atemlos klopfte ich mit dem Mundwasser in der Hand an seiner Garderobe. Die Tür ging auf und ich wurde von einem imposanten Bodyguard empfangen, der wissen wollte, was zur Hölle ich da zu suchen hatte. »Ich bringe Mr. Sinatra Listerine«, sagte ich. Bevor er antworten konnte, hörte ich eine vertraute Stimme irgendwo von ganz hinten im Raum. »Lass ihn rein!« Wenige Augenblicke später stand ich vor ihm. »Wie heißt du, Junge?« »Bob.« »Und wo kommst du her?« »Aus irgendeinem Grund«, sagte ich, »Brooklyn, denn in diesem Stadtteil wurde ich geboren und dort lebte ich die ersten 5 Jahre, bis meine Familie nach Long Island zog.« Ich glaube, ich wollte vor ihm irgendwie realer wirken und Oceanside besaß einfach nicht dieselbe Romantik. »Brooklyn«, sagte Frank, als sei es die nächstbeste Sache nach Hoboken, und dann gab er mir einen knisternden 100-Dollar-Schein. Im Anschluss an die Konzertübertragung überreichte er jedem Mitglied der Crew ein elegantes goldenes Feuerzeug mit der Gravur »Love, Sinatra«. Die $100 habe ich fast umgehend ausgegeben, aber das Feuerzeug bewahre ich bis heute in meiner Schublade auf. The Main Event wurde von Jerry Weintraub und Rune Arledge produziert, dem damals 43-jährigen schnoddrigen Chef von ABC Sports. Im Jahr 1974 war Rune bereits eine legendäre Führungskraft in der Fernsehindustrie. Er hatte die Crew mit mehreren Produzenten besetzt, die für ihn arbeiteten. Am Abend vor dem Konzert probten sie die gesamte Show. Der berühmte amerikanische Sportkommentator Howard Cosell machte den Auftakt und kündigte Frank auf der Bühne an wie einen Preisboxer. Die Bühne selbst war so hergerichtet, dass sie wie eine Boxarena wirkte. Dann trat Frank hinzu und gab fast 2 Stunden seine Songs zum Besten. Es war das erste Mal, dass ich Rune in Aktion sah. Er beobachtete alles ganz genau, und als die Probe vorbei war, entschied er, dass das praktisch alles nichts taugte und komplett neu gemacht werden musste. Die Bühnenkulisse musste neu entworfen werden, Howards Einführung musste überarbeitet und die Beleuchtung radikal verändert werden. Die gesamte Art und Weise, wie Frank mit dem Publikum interagierte, so Rune, musste neu konzipiert werden. Ich erledigte meine kleinen Aufgaben und beobachtete, wie alles unter lautem Fluchen der Crew niedergerissen und wieder aufgebaut wurde. Allerdings ließ sich nicht leugnen, dass die Show, die weniger als 24 Stunden später live übertragen wurde, ein ganz anderes Kaliber hatte als die Show, die zuvor geprobt worden war. Ich hatte keine Ahnung, wie Rune das machte, aber später erfuhr ich, dass dies der klassische Rune war. Absolut nicht bereit, sich mit Mittelmaß zufrieden zu geben und ungerührt in der Entscheidung, wenn nötig, trotz einer engen, unverrückbaren Frist, alles nochmal von vorne zu machen und dabei viele Menschen bis in die Erschöpfung zu treiben, um erstklassige Qualität zu bieten. Das Hochgefühl, das mir The Main Event verschafft hatte, verflog aber umgehend, sobald ich in meine profane Welt der Seifenopern und Spielshows zurückkehrte. Es dauerte nicht lange und ich musste mich mit meinem eigenen kleinen Drama auseinandersetzen. Der Chef der kleinen Abteilung, in der ich arbeitete, war ein korrupter Rowdy, der Vertriebspartner und Zulieferer aus dem Budget der Abteilung bezahlte, damit sie Arbeit, Regierungsjobs nannte er sie, für ihn und andere Führungskräfte von ABC erledigten. Dann stopfte er sich die Provisionen in die eigene Tasche. Außerdem kaufte er Möbel, angeblich für die Bühnenkulisse der Seifenopern, wies dann aber die Bühnenhelfer an, sie in ein Apartment in Midtown zu schaffen, das er einer Geliebten eingerichtet hatte. Ich wurde aufgefordert, mich daran zu beteiligen, entweder indem ich mit anpackte oder wegsah, und das Ganze irritierte mich ohne Ende. Ich begann, einige Leute in der Abteilung zu fragen, ob man nicht etwas dagegen unternehmen könne. Das wurde meinem Chef offenbar zugetragen. Eines Tages zitierte er mich in sein Büro. Als ich hereinkam, überschüttete er mich unverzüglich mit Vorwürfen, ich hätte gegen die Unternehmensregeln verstoßen. »Was wollen Sie eigentlich?«, fragte er. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie einen unserer Pickups für Ihren Umzug in ein anderes Apartment benutzt haben.« Ich hatte tatsächlich kurzfristig Zugang zu einem Pickup des Unternehmens und hatte gegenüber einigen Kollegen gewitzelt, ich könne vielleicht den Pickup für meinen Umzug ausleihen, aber ich hatte es nie getan, und das sagte ich ihm auch. Mir wurde in dem Moment allerdings klar, dass jemand ihm gesagt haben musste, dass ich Probleme machen würde. »Sie verbreiten Gerüchte über mich«, sagte er. Als ich diesen Vorwurf nicht abstritt, starrte er mich eine Weile an und sagte schließlich: »Wissen Sie was, Eiger? Sie sind nicht länger beförderungsfähig.« Er gab mir 2 Wochen, um einen Job in einer anderen Abteilung zu finden, oder ich würde fliegen. Ich war 23 Jahre alt und meine Karriere beim Fernsehen war vermutlich erledigt. Trotzdem sah ich mir die Stellenanzeigen von ABC an. Damals war das noch eine Aushangtafel, und entdeckte in einer Liste mit rund 25 anderen Stellen, für die ich nicht qualifiziert war, ein Stellenprofil bei ABC Sports. Daraufhin rief ich umgehend einen der Männer an, die ich noch vom Sinatra-Konzert kannte, und erklärte ihm meine Situation. Er sagte mir, ich solle in die 1330, die Konzernzentrale von ABC in der 1330 Avenue of the Americas, kommen. Einen Monat später wurde ich als Studio Operations Supervisor von ABC Sports eingestellt. Wenn man nicht genau hinsah, hätte man behaupten können, diese neue Position wäre ein wenig glanzvoller als der Job, den ich gerade verloren hatte. Auf jeden Fall war es eine entscheidende Zäsur, die ich, so möchte ich glauben, teilweise Frank Sinatra verdanke und teilweise einem Mann, der später wegen Veruntreuung gefeuert wurde.